Vielen Dank, lieber Philipp, für deine lieben Worte. Mal schauen, ob man denen sprechen kann, weiß ich gar nicht. Ich bin ja älter geworden, ne? aber es ist richtig gut, bei euch zu sein heute Morgen und mit euch diesen Gott zu suchen, ihm zu begegnen und ja, zu sehen, was hat Gott heute Morgen für uns vorbereitet, so für jeden, der hier im Raum sitzt und auch für die, die heute Morgen im Livestream dabei sind und die große Möglichkeit unserer Zeit, man kann ja jederzeit Gottesdienst nacherleben und auch die Predigt nachhören und trotzdem sage ich, das Entscheidende ist, dass wir miteinander präsent sind und dass wir da sind, ist was richtig Großartiges, auch was ganz Wertvolles, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ja, ich bin mit meiner lieben Frau Brigitte da und es ist sehr schön. Wir zwei haben vier erwachsene Kinder, das heißt, jetzt dürfen wir uns um uns zwei kümmern. Natürlich ist es schon eine nächste Generation mit am Start. Wir haben drei Enkelkinder und so ist immer mal wieder die Sehnsucht auch hin zur Familie. Die sind ein bisschen verstreut, drei unserer Kinder sind aber hier im Stuttgarter Raum. Deshalb sind wir gestern schon angereist, um ein bisschen noch Familie zu erleben. Und unsere Tochter, die Älteste, die lebt in England mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Ja, es ist einfach gut, Gott zu dienen. Und so, wenn ich auf mein Leben schaue, dann muss ich sagen, Gott ist einfach genial gut. Und ich bin dankbar, wenn ich zurückschaue für alles, was ich mit Gott erlebt habe. Und freue mich aber auch, bewusst nach vorne zu schauen. Und so freue ich mich heute Morgen, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Und mein Herz schlägt wirklich für Gemeinde. Mein Herz schlägt aber auch dafür, dass wir als Gemeinde so unterwegs sind, dass andere dadurch etwas von Gott erleben. Als ich mich so in dieser Zeit, Brigitte und ich hatten eigentlich schon länger, bevor wir Stuttgart und diesen Raum verlassen haben, einfach innerlich gespürt, es kommt noch etwas anderes. Gott hat was anderes vor. Seid bereit, mal loszulassen, aufzugeben, alles, was ihr bis jetzt erreicht habt. Und da hat ein Freund mich gefragt, du, wenn du die Auswahl hättest, was würdest du denn gerne leidenschaftlich machen? Dann habe ich gesagt, leidenschaftlich gerne bin ich Pastor. Und das ist wirklich mein Herzschlag. Ich liebe Gemeinde. Aber ich lebe auch als Pastor nicht nur sozusagen für die Schäfchen da zu sein, die da sind, weil was hat Jesus uns gelehrt? Er ist ja genau da für die, die irgendwo noch nicht bei der Herde sind, ne? Für die, wo irgendwo am Rande sind oder für die, wo noch gar nicht nah bei Jesus sind. Und in dieser Weise schlägt mein Herz auch wirklich dafür, dass wir Gemeinde sind für die Menschen, die noch nicht an dem Platz sind, wo Jesus ist. Und dazu brauchen wir Jesus in unserer Mitte und wir brauchen seinen Heiligen Geist. Und ich würde euch heute Morgen in der Predigt so ein bisschen mitnehmen mit dieser Frage, bist du entzündet? Für was brennst du? Ich habe ein paar Folien mitgebracht, die sind ja schon da, ganz wunderbar, dann schalte ich das hier auch noch ein. Und jetzt sagst du, nein, ist ja noch gar nicht Pfingsten, das kommt erst noch. Ja, jetzt feiern wir erstmal Himmelfahrt. Da habe ich gesehen, da gab es ja schon eine gute Predigt, ja, vom Samuel. Und letzten Sonntag ging es, habe ich gesehen, um das Verwurzeltsein bei Matthias. Also ich bin so ein bisschen so mit euch unterwegs und schaue so, was ist. Dann, das war, oder war es davor, auf jeden Fall. Und dann so, was heißt es so, in der Gegenwart Gottes zu sein? Was ist Gottes Gegenwart für uns? Und ich habe gesehen, Herbert Roos war auch bei euch. Ne? Also so richtig, richtig gut. Und heute Morgen, ja, sagt ihr, Pfingsten ist noch nicht. Aber es geht auch jeden Tag um das Thema Heiliger Geist. Und deshalb will ich euch mit reinnehmen so in diese Grundfrage, wofür brennst du? Wofür bist du Feuer und Flammen? Wenn wir mal in unser Leben hineinschauen, dann wünsche ich mir, Brigitte und ich, wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Also wir haben dieses Jahr unser 40-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Und dann ist so mal so diese Frage, ja, was brennt in unserem Herzen an Liebe zueinander? Ihr hättet mal gesagt, meine Frau, die ist da ein geniales Vorbild Ja, und ich wünsche mir, genau, das wünsche ich mir für unsere Ehe, das wünsche ich für euch, wenn ihr verheiratet seid, ja, dass Feuer und Flamme nicht nur am Anfang da ist, sondern dass sie einfach auch in unserer Ehe Bestand hat. Feuer und Flamme, wofür bin ich Feuer und Flamme? Ganz klar für meine drei Enkelkinder. Also ich hätte nie gedacht, dass Opa werden sowas Schönes ist. Ne? Als unsere erste Enkeltochter geboren ist, da ist mein Herz richtig aufgegangen. Und gestern haben wir sie besucht, da ist jetzt ein Bruder dazugekommen, der ist jetzt in diesem Jahr im Februar geboren. Und, aber Luisa und ich, wir haben eigentlich immer eine schöne, gute Zeit und es ist richtig schön und wertvoll. Und unsere andere Enkeltochter, die ist ein bisschen weiter weg, aber dann reist man eben öfters mal nach England, weil da brennt etwas. Ne? Also, und wenn etwas brennt, dann löst es bei uns auch eine ganz enorme Dynamik und eine Kraftquelle aus. Und die Frage ist wirklich, wofür, und das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit ganz persönlich gestellt habe. Von dem her ist es auch so ein Wort, ein Text, der mich ganz persönlich tief auch berührt und ich mich frage, ja, wofür bin ich Feuer und Flamme? Und ich will mit euch in ein alttestamentliches Bild nachher hineinsteigen aus 4. Mose Kapitel 13 und Kapitel 14. Wahrscheinlich den Menschen, die so mit biblischen Geschichten im Alten Testament gut vertraut sind, nichts Neues. Vielleicht sagst du, habe ich noch nie gehört und nachgelesen, dann kannst du mal 4. Mose 13 und 14 so in aller Ruhe lesen oder wenn du eine Bibel zur Hand hast, gerne auch mal aufschlagen. Und auch in diesem Text, zu dem ich nachher noch komme, geht es um diese Frage, ja, wofür brennen wir? Welchen Raum hat Gott und sein Geist in unserem Leben? Johannes der Täufer, der sozusagen Wegbereiter war, für Jesus, er hat gesagt, ja, nach mir kommt einer, der stärker ist. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Da sind wir beim Feuer, lieber Philipp. Ne? Und Feuer hat ja was Wertvolles, Gutes und gleichzeitig Feuer kann manchmal auch die Dinge sozusagen wegnehmen, die gar nicht so entscheidend sind. Und das ist eigentlich so das biblische Bild vom Feuer, im Sinne auch auf einer anderen Seite, nämlich zu läutern, dass das Entscheidende, das was Bestand hat, das was Wesentliches in Mitte kommt. Und auch in diesem Sinn heute Morgen so Feuer, dass wir sagen, Gott, wofür brenne ich? Was ist das Wichtigste? Was willst du in meinem Leben auslösen? Jesus sagt in Johannes 12, Vers 49, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte mir, es brennt schon. Und ich stelle mir ganz persönlich die Frage, Jesus, brennt etwas in mir oder brennt noch etwas in mir? Römer 12, Vers 11 lesen wir von Paulus, seid brennendem Geist und aus dieser Haltung des brennendem Geist sein, dient mit Freude dem Herrn. Brennt das Feuer. Es gibt ein altes Lied, die Menschen, die noch den Pfingstjubel kennen, der Liebe Feuer brennt in meinem Herzen, der Liebe Feuer brennt. Der Heilige Geist zündet also ein Feuer an in unserem Herzen. Und manchmal, wenn ich so in mein eigenes Leben schaue, merke ich ja, manchmal geht mir dieses Feuer verloren. Manchmal kämpfe ich so sehr in meiner eigenen Kraft. Und heute Morgen geht es gar nicht um das Thema, du musst dich jetzt anstrengen, sondern es geht vielmehr darum, dem Raum zu geben, der in uns etwas entzünden möchte. Und vielleicht ist es bei dir an einer ganz anderen Stelle wie bei mir, aber wo will Gott vielleicht in deinem Herzen heute Morgen ganz neu etwas entzünden? Und deshalb ist so die Frage, hast du Sehnsucht oder bist du mit dem zufrieden, wo du gerade bist? Oder bist du noch auf dem Weg in das Land, wo es noch mehr Verheißungen gibt? Und da sind wir bei dieser alttestamentlichen Geschichte. Das Volk Israel war auf dem Weg in das verheißene Land. Und wir alle haben ganz sicher schon mal von den Israeliten gehört, von ihrer Gefangenschaft in Ägyptenland, von der Sklaverei und wie schlimm und wie furchtbar das alles war. Und Mose führt dieses Volk hinein in die Freiheit und ein wunderbares Bild für das, was wir in Jesus Christus haben. Das Alttestamentliche ist ja so ein Schatten hin auf das, was in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Wir sind wirklich zur Freiheit berufen. Wir sind Menschen, die durch Jesus Christus frei geworden sind. Wir sind Gottes Kinder, sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief im dritten Kapitel. Und trotzdem ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also wir sind und trotzdem ist da noch so viel mehr. Und das Volk Israel ist also auf dem Weg. Sie haben die Gefangenschaft verlassen. Sie sind auf dem Weg in das verheißene Land. Und da gab es einen entscheidenden Wendepunkt, wo es einfach so elementar wichtig ist, wem geben wir in diesem Moment Raum? Geben wir uns, unserem eigenen Denken, unserer eigenen Wahrnehmung Raum oder geben wir dem Geist Gottes Raum? Und diese Geschichte können wir nachlesen in 4. Mose Kapitel 13. Und das Volk ist also sozusagen, ich habe gedacht, das passt ja für die Gemeinde hier ganz wunderbar. Das Volk ist sozusagen an einem Wendepunkt. Ja, es ist an einem entscheidenden Punkt angekommen. Das Volk steht an der Schwelle in das verheißene Land und Gott sagt zu Mose, jetzt schick mal aus Kundschafter, 12 von jedem Stamm einen. Schick sie mal aus, sie sollen hineingehen, sie sollen dieses großartige Land erkunden. Mit anderen Worten, sie sollen den anderen richtig Mut machen, nach vorne zu gehen und alle Hindernisse, die es noch gibt, mit Freude zu überwinden. Und so werden die 12 Kundschafter ausgesandt und sie sind 40 Tage unterwegs. Sie gehen durch dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und wenn wir dann mal nachlesen, 4. Mose Kapitel 13 ab Vers 25, und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihn und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß und wir sahen dort Anak-Söhne. Es wohnten die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnten in dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnten am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, lasst uns hinaufziehen, das Land einnehmen, wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, die wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. An einer entscheidenden Stelle und die Frage, wem geben wir an diesem Punkt Raum? Kennen wir auch solche Momente in unserem Leben? Momente, wo Gott uns so eine Schwelle führt, und es so entscheidend ist, dass wir die richtige Haltung haben. Und ich glaube nicht, dass es nur in großen, das war ja eine wegweisende Entscheidung, die über 40 Jahre im Nachhinein im Grunde entschieden hat. Es müssen nicht so lebenstragende Entscheidungen sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Alltag, wo wir herausgefordert sind. Wem geben wir jetzt mehr Raum? Den Umständen, die da sind, oder dem, was Gott in uns wirken will und was Gott auch zugesprochen hat. Und ich habe mich gefragt, was braucht es in solchen Momenten? Und im Grunde sind es drei Dinge, die wir auch in diesem Text erkennen und sehen. Und das Erste ist doch eine enorme Dankbarkeit für das, was schon geschehen ist. Also wenn man mal drüber nachdenkt, was hat Gott diesem Volk schon alles geschenkt an Erfahrungen bis zu diesem Moment? Sie haben Wunder über Wunder erlebt, Gott ist ihnen begegnet am Sinai, sie haben eine klare Orientierung bekommen, was Gott von ihnen wollte. Also sie haben so viel Gutes erlebt. Das Volk hat die Wunder, die Wirklichkeit, die Realität Gottes erfahren. Und vergangene Erfahrungen sollten uns eigentlich Mut machen, dass wir Gott in der Zukunft noch mehr vertrauen. Psalm 103 ist vielen wahrscheinlich bekannt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sage ich Gott, es ist unverdient, dass es mir so gut geht, dass wir beide so lange zusammen sein dürfen, dass wir Familie haben. Es ist nichts, was ich mir erarbeitet, was ich verdient hätte. Es ist allein nur Grund zur Dankbarkeit. Und wie wichtig ist es, dass wir die erlebten Segnungen der Vergangenheit in einer großen Dankbarkeit annehmen, wahrnehmen und feiern. Denn sie können uns zu einer enormen Quelle der Kraft sein, in Momenten, die herausfordernd sind, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wir merken, dass es leider beim Volk Israel oder bei vielen, so wollen wir mal sagen, bei vielen an dieser Stelle nicht so war. Im Grunde, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so die Geschichte dieses Volkes lest, dann denkt ihr, wie ist das denn möglich? Wie kann man denn so oft immer wieder murren und sich gegen Gott aufheben? Und da denke ich, ja, gibt es manchmal in meinem Leben auch so Momente, wo ich eigentlich viel weniger dem Raum gebe, was Gott in mir jetzt gerade wirken will und viel mehr auch das Negative und das Pessimistische sehe. Und wie wichtig ist deshalb, dass wir Menschen sind, die eine große Dankbarkeit für das Erlebte haben. Denn das gibt uns Mut in solchen Schwellenmomenten. Und das Zweite ist, wir brauchen einen enormen Hunger nach dem, was Gott verheißen hat. Denn verheißen war das verheißene Land. Und nur wenn wir Hunger und Sehnsucht haben und nicht zufrieden sind mit dem, wo wir jetzt gerade sind, dann werden wir auch bereit sein, uns aufzumachen. Und die Realität, die war natürlich da und die war nicht so ganz einfach, ja, dieser zentrale Vers, der sozusagen so Schlüsselvers ist, ne? Sie erzählten ihnen, ja, wir sind in das Land gekommen. Natürlich, es ist so, wie Gott gesagt hat. Genauso ist es ein Land, in dem ist Überfluss, in dem ist unwahrscheinlich viel Gutes. Das sind reiche Früchte. Aber es gibt auch noch eine andere Seite. Und wir alle kennen das in unseren Lebensumständen, dass wir sagen, Gott, ja, du redest, du handelst, aber es gibt auch andere Seiten. Als wir uns, weil wir von Gott so geführt wussten, einfach gesagt haben, wir lassen nochmal alles hinter uns, was wir bis jetzt erlebt und erreicht haben, wir machen uns mal nochmal auf, da gibt es viele Abers. Weil man hat so viel Vertrautes, das man zurücklässt. Man hat so viel erreicht, wo man sagt, da können wir doch eigentlich noch weiterbauen. Es gibt so viel Aber in solchen Momenten. Und heute kann ich sagen, Gott, oder wir beide sagen das immer, Herr, wir bereuen nicht einen Schritt, den wir in den letzten 7 Jahren gegangen sind. Und es war richtig, diese Entscheidung zu treffen. Aber es gab viele Abers. Eine sichere Stelle aufzugeben, kommst du am neuen Ort, kommst du an, kannst du nochmal ganz neu anfangen. Meine Frau hat eine gute Arbeitsstelle. Wir können viele Geschichten erzählen, wo wir einfach gemerkt haben, wie gut, dass es uns in dem Moment gelungen ist, nicht das Aber in den Vordergrund zu stellen, sondern an dem zu bleiben, wo wir empfunden hatten, dass Gott sagt, lasst los, ne, macht euch auf, verlasst das Vertraute, geht nochmal in etwas Neues hinein. Aber es braucht dieses bewusste Wahrnehmen. Die Wirklichkeiten, die sind da. Ja, da ist auf der einen Seite Milch und Honig, Gutes. Auf der anderen Seite Mauern und Riesen. Und Gott hat nicht gesagt, dass wenn wir ihm folgen, wenn wir uns auf den Weg machen, auf das, was er verheißen hat, dass der Weg dann einfach ist. Das hat Gott nicht gesagt. Die Riesen und die Mauern, die sind herausfordernd. Und du kennst sie wahrscheinlich in deinem Leben auch. Ich möchte dich fragen, wo ist heute Morgen so etwas, wo du sagst, das übermannt mich, das ist für mich wie so ein Riese. Oder das ist eine Mauer, wo ich denke, da schaffe ich es nicht drüber. Aber ganz tief in deinem Innersten hast du auch ein Reden Gottes. Und ich will dir von ganzem Herzen Mut machen, dass du dem Wort Gottes mehr Vertrauen schenkst als den Umständen. Die verändern sich nicht einfach gleich. Die haben sich beim Volk Israel auch nach 40 Jahren nicht einfach verändert. Die waren danach immer noch da, die Herausforderungen. Aber Gott hat ihnen Gelingen gegeben, dann auf diesem Weg. Ja, was übermannt dich? Wo bist du vielleicht dabei, gerade irgendwo aufzugeben, weil die Umstände dich so bedrücken? Wo sind laute Stimmen? Wenn wir mal das sehen, da waren 10 und dann am Ende das ganze Volk und auf der einen Seite, die waren auf der einen Seite, auf der anderen Seite war natürlich Mose, keine Frage, und da waren Josua und da waren Kaleb. Das war jetzt, ne, also im Verhältnis, das Verhältnis war ja völlig unangebracht. Die lauten Stimmen waren viel größer, waren viel mehr. Und wo gibt es vielleicht auch in deinem Leben so laute Stimmen, die dich einfach bedrängen, die dich einengen, die dich niederdrücken? Wo heißt es vielleicht, das schaffe ich nicht oder ich mache immer wieder denselben Fehler? Das ist, wo wir merken, da will uns etwas zurückhalten, Gott zu vertrauen inmitten unserer Unvollkommenheit, unserer Unfertigkeit, ja, unserer Schwachheit zu sagen, Gott, und trotzdem bist du am Handeln und am Wirken in meinem Leben. Ich möchte dir mehr Raum geben als all den Zweifeln, als all das, was mich niederdrückt und nach unten drückt. Die Realität, ohne Frage, die war herausfordernd. Aber Gott beginnt mit seinem Wirken immer in der Realität, nicht in irgendeiner Traumwelt, immer in der Realität. Aber seine Verheißung, sie gilt. Josua und Kaleb, sie sagten in diesem Text etwas später Folgendes: Egal, was wir dort gesehen haben, wir wissen das eine, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. 4. Mose 14, Vers 9. Der Herr ist mit uns. Den Momenten, die dich gerade herausfordern, will ich dir zusprechen. Der Herr ist mit uns. Dir. Wie wichtig, wie entscheidend, das ist doch das Entscheidende, dass wir uns nicht fürchten, weil Gott mit uns ist. Die Gegenwart des Herrn ist das Entscheidende und er will, dass wir uns weiter auf den Weg machen in das Verheißene. Natürlich, das Verheißene ist schlussendlich sein ewiges Reich im Himmel, aber auch hier auf der Erde gibt es noch mehr Verheißenes. Der Heilige Geist, sagt die Bibel, er ist wie das Unterpfand, er ist wie das Angeld, wie der Garant, dass wir im Hier und Jetzt immer auch wieder mehr von dem Himmlischen auf dieser Erde erleben. Und deshalb braucht es neben der Dankbarkeit und diesem Hunger, braucht es auch das Feuer des Heiligen Geistes. Und die entscheidende Situation und wie die Bibel das an der Stelle beschreibt, ist von Josua und Kaleb, von beiden wird berichtet, dass der Geist Gottes in ihnen am Wirken war. Von Kaleb lesen wir: Nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachfolgt, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Und auch von Josua heißt es ein bisschen später, als es darum ging, dass er sozusagen als Nachfolger von Mose eingesetzt werden sollte. Der Herr erwiderte: Hol Josua, den Sohn Nuns, denn mein Geist ist in ihm. Und da merken wir, der Schlüssel war, dass sie entzündet waren von dem, was Gottes Geist in ihnen wirkte. Mehr von dem verheißenen Land ist nur möglich mit mehr vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott sei Dank anders. Warum? Er ist immer der Bote des Himmlischen, hier in diesem Irdischen. Er ist ein Ermutiger, er ist ein Tröster, er ist der, der das Wort Jesus in unserem Leben uns immer wieder daran erinnert. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und wir hören die Stimme des Herrn immer wieder durch den Heiligen Geist, der uns das Wort der Bibel aufschließt, der uns mit seinen Gaben, mit seinen Eindrücken, mit dem immer wieder daran erinnert, was Jesus für uns hat. Der Heilige Geist hilft uns, diese Stimme von Jesus zu hören und ihm zu folgen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wem gibst du gerade mehr Raum? Von Kaleb heißt es, in ihm wohnte oder in ihm ist ein anderer Geist. Ich finde das Bild der Wohnung so gut. Josua und Kaleb, ja, sie haben dem Geist Gottes Raum gegeben in ihrem Innersten. Und es hat nichts mit Anstrengung, nichts mit Quälerei zu tun. Das ist ganz einfach zu sagen, Jesus, ja, du zündest immer wieder dieses Feuer an. Er sagt nicht, ihr müsst dieses Feuer anzünden. Nein, er ist es, der immer wieder uns hilft, dass wir uns fokussieren auf das, was er in uns wirken möchte. Und deshalb ist die Frage, sehen wir die Dinge heute Morgen aus Gottes Perspektive? Die 12 Kundschafter haben alle dasselbe gesehen, dasselbe erlebt. Und nur 2 ist es gelungen, in dieser Situation zu sagen, dein Geist, dem möchte ich Raum geben, dem möchte ich folgen, damit mehr von dem sichtbar werden kann, was du hast. Und ich persönlich sage, ja, ich brauche mehr diesen Blick der Perspektive Gottes. Nicht nur in so herausfordernden Entscheiden, das war ja so eine wichtige Schwelle, an der sie standen. Nein, ich brauche es auch im Alltag. In ganz einfachen Momenten, wo ich jetzt frage, gebe ich den Umständen mehr Raum, die mich gerade ärgern, die mich frustrieren. Und ich merke, manchmal sind kleine Dinge, die mich frustrieren können, die es eigentlich gar nicht wert sind, dass ich denen so viel Raum gebe. Und da sage ich Gott, ja, da will ich lernen, mehr diesem anderen, mehr deinem Geist Raum zu geben in meinem Herzen. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Und wie schön ist es, dass wir den Blick haben dürfen für den schon freigemachten Weg, dass Jesus am Kreuz alles für uns vollbracht hat. Und dass er gesagt, ich sende euch diesen anderen Tröster. Der Heilige Geist ist da. Wenn du Jesus kennst, dann ist der Heilige Geist in dir. Jesus sagt, der Vater und ich, ja, wir werden kommen und Wohnung in uns, in euch machen. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Und wenn du diesen Schritt zu Jesus noch nicht getan hast, dann will ich dich ermutigen, dass du dich öffnest für ihn, weil dann beginnt sein Geist am Wirken. Aber auch für uns, die wir den Heiligen Geist in uns tragen, ist es wichtig, dass wir ihm Raum geben. Und wie schön ist es, dass wir diesen Kampf nicht kämpfen müssen, sondern dass Jesus ihn schon gekämpft hat und dass er den Weg frei gemacht hat. Es gibt ein Lied, das mich zurzeit sehr berührt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Der Sieg gehört dir allein. Ich lese euch mal ein paar Abschnitte aus diesem Lied vor, weil ich merke, es bringt so nochmal diese Perspektive Gottes in mein Menschliches hinein. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. So ist es, ja. Mitten Gott sieht schon den Sieg, weil er hat den Sieg errungen. Wenn ich vor mir den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst lege ich vor dich hin, durch die Nacht singe ich dir, mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Es ist nichts unmöglich, wenn ich dich bei mir habe. Ich sehe den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Sehe ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Mich berührt dieser Text immer wieder. Ja, sehe ich nur das Kreuz. Gott, du siehst schon den Sieg. Du siehst schon das leere Grab. Und dazu brauchen wir den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der setzt in unserem Herzen diese Frucht frei. Die reden ja von den großen Früchten, die sie da gesehen und mitgebracht haben. Und wie schön ist es, dass der Heilige Geist diese Frucht in uns freisetzt. Die Frucht des Geistes ist Jesus in uns. Galater 5, Vers 22 wird es beschrieben. Und diese Frucht, ja, die lässt er wachsen. Und ich will dich heute Morgen einfach ermutigen, dass du dich neu entzünden lässt von dem, was Gottes Geist in deinem Leben ganz neu entfachen möchte. Wo er dir in einer Situation ganz neu Mut machen will, zu sagen, du, ich bin da mit dir. Verzag nicht an dieser Schwelle. Geh nicht zurück, sondern vertrau mir und meinem Reden mehr als all den äußeren Herausforderungen, die dich niederdrücken. Und meine Ermutigung an dich ist, lass dich neu entzünden. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Er ist es, der immer wieder neu in unserem Innersten etwas zum Brennen bringt. Jesus, danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du nicht nur zum Himmel aufgefahren bist und dann uns alleine gelassen hast, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und du sagst, ich gebe euch nicht weniger, als was ihr hattet, als ich bei euch war. Und danke, Jesus, dass du gegenwärtig bist heute Morgen durch deinen Heiligen Geist und dass du am Wirken bist in unserer Mitte, auch gerade jetzt. Und Herr, wir sind ganz unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen. Aber danke, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist gerade das jetzt in jedem Einzelnen berührst, wo du ihm Mut machen möchtest, dir zu vertrauen, deiner Stimme mehr Gehör zu schenken als der eigenen. Danke für deinen Heiligen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du gerne heute Morgen in unserem Herzen neu etwas entzünden möchtest. Etwas entzünden von dir, von deinem Himmlischen in unserem Irdischen. Und wir brauchen deine Perspektive. Wir sehen so oft mit unseren natürlichen Augen und manchmal so wenig mit den Geistlichen, mit den von dir Geschärften. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt den Blick uns schärfst für das, was du wirken möchtest in uns. Zünde in mir und uns ganz neu dieses Liebesfeuer an. Dieses Brennendsein, seinem Herzen der Liebe für das, was du, Jesus, durch deinen Geist wirken willst.